Wir haben den Blick als Gesellschaft darauf verloren, was uns zusammenhält und was den Sinn unseres demokratischen Miteinanders ausmacht. Der Sinn unserer Gesellschaft, und der besteht nicht darin, dass wir einige Menschen noch reicher und reicher und reicher machen, sondern dass wir in eine Gesellschaft schaffen, die für viele Menschen lebbar und schön ist und in der sich viele Menschen entfalten können. Ein gemeinschaftliches Leben oder ein Leben als Gesellschaft nicht ohne ein grundlegendes Konzept von Vergebung möglich ist. Dass wir in unseren Gemeinschaften Menschen vergeben müssen, um wieder neu anzufangen, um weiterzumachen. Schweigen und nichts tun hat noch nie in der Geschichte irgendjemanden beschützt. Trotzdem würde ich sagen, es ist total nachvollziehbar und verständlich. Und aber irgendwann muss man an den Punkt kommen, auch wieder eine Mitverantwortung für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft übernehmen zu wollen. Und die kann man nur übernehmen, wenn man sich aus diesen dissoziativen Zuständen heraus begibt und wenn man in die Gemeinschaft geht, wenn man seine Stimme erhebt, anstatt zu schweigen.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Heute geht es um Liebe. Aber nicht romantisch, sondern gesellschaftlich, politisch und psychologisch. Denn wir alle erleben aktuell eine sehr starke Spaltung. Wir erleben Hass im öffentlichen Diskurs, viele Menschen, die sich ohnmächtig fühlen und viele Menschen, die sich zurück ins Private ziehen. Aber Schweigen war noch nie eine Lösung. Das sagt unser heutiger Gast, Daniel Schreiber. Er ist Bestsellerautor und hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, die immer wieder den Nerv unserer Zeit treffen. Und mit Daniel habe ich darüber gesprochen, warum Liebe keine naive Bewältigungsstrategie ist, warum Liebe kein Gefühl ist, sondern eine Tätigkeit ist, wie Liebe den demokratischen Zusammenhalt stärkt, wie wir Menschen begegnen, die ganz anders denken und warum Vergebung ganz entscheidend ist für den gesellschaftlichen Erfolg. Es ist ein Gespräch mit der Frage, wie wir Hass und Ohnmacht überwinden können. Hier kommt Daniel Schreiber.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Daniel, endlich mal ist es schön, dich persönlich hier in Berlin zu treffen.
Danke für die Einladung, danke.
Dein Vorsatz für dieses Jahr war es, weniger zu arbeiten, mehr Urlaub. Steht schon der erste Urlaub, das erste Reiseziel fest?
Noch nicht, leider. Und mit dem weniger arbeiten hat es auch noch nicht so gut geklappt, muss ich zugeben. Und aber ich glaube, mit Vorsätzen ist es ja eh so ein Ding, dass man sich so, man muss sich den mehrmals nehmen. Und ich habe jetzt gerade, denke ich, darüber nach, dass das der große Vorsatz ist und dass ich ihn auch mal anfangen sollte, umzusetzen.
Steht denn schon so ein Reiseziel wenigstens auf einer Liste, wo du sagst, dieses Land, diese Kultur würdest du gerne sehen?
Ja, ich habe lustigerweise vor, den Kilimanjaro zu gehen. Und weil ich dachte, das ist so der einzige wirklich große Berg, den man ohne Kletterkenntnisse besteigen kann. Und genau, und ich habe von vielen Leuten gehört, dass es eine ganz tolle Erfahrung ist und dachte, das sollte ich dieses Jahr machen. Und ich war auch noch nie in Zentralafrika und fände es total interessant. Und ich glaube, das werde ich vielleicht so im Oktober, November anpeilen.
Da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, denn ich liebe auch das Wandern. Du begeisterst dich ja auch sehr fürs Wandern. Dieses Jahr steht für mich die Zugspitze an. Die wollte ich unbedingt dieses Jahr mal erklimmen.
Und gehst du dann in Garmisch-Partenkirchen los oder?
Es ist auf jeden Fall für einen Tag geplant, also morgens in der Dunkelheit los, um dann auch abends wieder anzukommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht mit der Wanderung selbst beschäftigt, weil ein Kumpel aus München gesagt hat, er macht es dieses Jahr und ich habe gesagt, ich bin sofort dabei. Yeah. Deswegen müssen wir uns noch an die Details setzen. Auf jeden Fall ist das aber für dieses Jahr.
Und du bist auch gut in Form und so weiter. Und
Genau, also das, da habe ich jetzt ganz viele Berge schon hinter mir. Aber was gibt denn dir das Wandern, wenn du so begeistert bist?
Ja, also wirklich eine geistige und seelische Entspannung. Und das und also was faszinierend ist für mich, ist natürlich, dass man, also neben der körperlichen Verausgabung und auch diesem Gefühl, dass man in seinem Körper ist und in der Natur, in seinem Körper, dass man auch seine Perspektive verändert. Also, dass du nicht, also gerade wenn du in den Bergen wandern gehst, dass sich wirklich das verändert, was du siehst und dass du teilweise auch auf Landstriche, die du aus der unteren Perspektive kennst, von oben drauf schaust. Und das war so wahnsinnig schön. Ich habe so viele schöne Erinnerungen, also gerade an die Schweiz, Zentralschweiz, aber auch so auf Inseln wie Mallorca oder Lanzarote, die mir wirklich so hängen geblieben sind. Mhm. Und genau. Und ich wandere aber auch so in Brandenburg, also mit einem Freund. Wir machen so diesen 66-Seen-Wanderweg. Und das ist sehr viel weniger aufregend, muss ich zugeben. Und gerade jetzt bei dem Wetter, wir haben gerade jetzt die nächste Tour vereinbart für den 21. Februar. Und wir freuen uns beide nicht so richtig drauf, aber wir müssen es jetzt machen, damit es weitergeht.
Ja, ja, aber ist ja schön. Ich habe ja dein Buch Alleinsein auf den Azoren gelesen. Das ist ja eine Inselgruppe, die ich dir sehr empfehlen kann. Vielleicht können wir im Nachgang, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, weil es sehr gut erreichbar ist von Deutschland und man so ein kleines Inselhopping machen kann und die Natur einfach unbeschreiblich schön ist.
Und was für eine Natur ist es? Ist das eher... Es
ist eine Krater, also weil viele Vulkane sozusagen, die ausgebrochen sind, und das sind sehr viele Krater und es ist so verschiedene Grüntöne, weil dort sozusagen jede Stunde Sonne, Regen ist sehr wechselhaft und dadurch hast du so viele verschiedene Grüntöne. Ich würde sagen, wenn du an Jurassic Park denkst, so vielleicht diese steilen grünen Abhänge in die Richtung, aber ich kann dir gleich mal ein Video zeigen.
Okay, das hört sich toll an.
Vielleicht hast du ein neues Reiseziel.
Ja, gut. Das wäre schön.
In deinem neuen Buch geht es nicht um Wandern, sondern es geht um ein anderes Thema. Du fühlst dich, so schreibst du, in der Gesellschaft, in der du lebst, immer weniger zu Hause. Dir war die Fähigkeit abhanden gekommen, die Welt zu lieben. Warum fiel es dir so schwer?
Ja, ich glaube, dass es vielen Menschen so geht im Moment natürlich. Und ein Wendepunkt waren für mich die Wahlen in den Vereinigten Staaten, bei denen ich das Gefühl hatte oder das Wissen hatte, ja, okay, jetzt haben wirklich die Falschen gewonnen. Und jetzt wird sich unser Alltag und die internationale Politik und aber auch unsere Politik hier in Europa und in Deutschland so grundlegend verändern, weil es war natürlich kein Geheimnis, was passieren wird mit Project 2025, war alles klar. Auch was wir jetzt erleben, ist folgt diesem Drehbuch sehr genau. Und für mich waren diese Wahlen so ein Höhepunkt einer Entwicklung, die schon seit einigen Jahren vonstatten geht und von der ich immer wieder gehofft habe, dass sie aufhört und dass Menschen sich stärker zur Wehr setzen gegen diese Entwicklung. Also wenn ich an den Aufstieg der Rechtsextremen denke, aber auch insgesamt an eine so grundlegende Neoliberalisierung unserer Politik, dass grundsätzliche zwischenmenschliche Werte in unserer Gesellschaft immer weiter verloren gehen, dann setzt mir das ja zu. Und ich habe den Eindruck, dass ich gerade das Ende einer Zeit von vielleicht so zwei Jahrzehnten erlebe, in denen viele Menschen, die auch zu den traditionell benachteiligten Gruppen unserer Gesellschaft gehören, also viele Menschen, die zu Minderheiten gehören, sich sicher bewegen konnten. Und nicht, bei weitem nicht alle, aber mehr als je zuvor. Und das ist vielleicht das Dramatischste im Moment, wenn man sich den Anstieg rechtsextremer Gewalt anguckt, wenn man sich die Veränderungen unseres gesellschaftlichen Klimas insgesamt anschaut, dass sich immer mehr Menschen unsicher fühlen, dass immer mehr Menschen in unserem Land wieder Opfer von Gewalt werden, dass es ist immer weniger sicher wird, seine Stimme in der Öffentlichkeit zu erheben.
Diese Entwicklung, diese Zeit erinnert dich sehr stark an die 90er. Man muss über dich wissen, du bist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Und wie du über dich selbst sagst und schreibst, du warst ein sehr femininer Junge, der viel lieber ein Mädchen sein wollte. Und als junger, schwuler Mann hattest du in dieser Zeit auch sehr viel Angst vor gewissen Menschen, vor gewissen Orten in dieser Zeit. Und jetzt würde man ja denken, 30 Jahre später, wir haben uns weiterentwickelt. Menschen, die können ihre Persönlichkeit ohne große Bedenken ausleben. Und wir sind alle viel freundlicher zueinander, viel menschlicher miteinander. Aber, und das hast du ja gesagt, du fühlst dich wieder unsicher, so ein bisschen wie in den 90er Jahren. Was nimmst du denn wahr, so im Alltag, dass es eben dazu kommt, dass du dich wieder unsicher fühlst? Ist es so der Anstieg der Rechtspopulisten sozusagen, wie es in den 90ern vielleicht der Fall war? Oder was ist es, was dich so unsicher macht im Alltag?
Ja, also es gibt natürlich an verschiedenen Fronten Entwicklungen, die alle unseren Alltag ganz, ganz zentral umwandeln und zum Schlechten wandeln. Und zum einen ist es der Anstieg der rechtsextremen Gewalt, der im vergangenen Jahr um 45% angestiegen ist. Damit einhergehend eine Untätigkeit der Politik und sogar ein zentraler Versuch vom Innenministerium, ein bewusster Versuch vom Innenministerium, diesen Anstieg zu verschleiern und den mit anderen politisch motivierten Gewalttaten gleichzusetzen. Allgemein die deutlichen Zeichen der Politik, vieler Politikmachender in unserem Land, dass man sich nicht mehr für die Rechte von Minderheiten, dass man sich nicht mehr für die Rechte von Frauen einsetzen möchte, dass man sich auch nicht mehr für die Rechte der Arbeitnehmenden einsetzen möchte. Die deutliche Ansage, dass man sich auch nicht mehr für die nachkommenden Generationen einsetzt, weil man nicht wirklich mehr an die Klimaziele glaubt und auch nicht vorhat, die umzusetzen. Und das sind nur zwei Fronten. Und damit einhergehend gibt es natürlich eine grundsätzliche Umwandlung gesellschaftlicher Diskurse, die wir gerade erleben. Und die ist schwer zu beschreiben und lässt sich vor allem so anekdotisch festmachen und dann an bestimmten Eindrücken, also wie sich mediale Erzählungen verändern, wie welche Positionierung auch Medien einnehmen, die bis vor kurzem noch zur politischen Mitte gehörten und die heutzutage eindeutig so rechtsextreme Talking Points aufnehmen, die sich eindeutig positionieren und mitarbeiten an dieser grundlegenden Umdeutung unserer wichtigsten politischen Begriffe und daran mitarbeiten, dass wir immer mehr Menschen daran glauben, dass rechtsextreme Positionen, konservativ-bürgerliche Positionen sind und der Rest linksextrem. Und das ist also mit das Bedrohlichste, dass ich das Gefühl habe, vielen von uns kommt gerade eine gemeinschaftlich überprüfbare Realität abhanden. Mhm. Und das äußert sich unter anderem in dieser Umwertung unserer wichtigsten politischen Begriffe.
Kannst du dir erklären, warum wir so eine Art Rückschritt erleben? Also warum, du nennst sie die Soft Powers, also warum so Freundlichkeit, Fürsorge, Empathie, Solidarität, Menschlichkeit, warum das immer mehr im Alltag fehlt? Kannst du dir das erklären?
Ja, also ich glaube, es ist eine ganz grundsätzliche Folge einer eskalierenden neoliberalen Politik. Also wir leben in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft für immer weniger Menschen funktioniert. Und
für welche Menschen nicht?
Also für einen Großteil der Menschen, die zu den mittleren und ärmeren Schichten der Gesellschaft gehören. Also wir haben gerade im vergangenen Jahrzehnt eine so nachhaltige Umverteilung erlebt von den mittleren Schichten zu den reichen und überreichen Schichten aufgrund von Steuerpolitik, aufgrund der Logik der Kapitalakkumulation, aufgrund solcher Ereignisse wie der Pandemie. Und das Faszinierende daran ist, dass das selten so benannt wird und von den Politikmachenden noch seltener dagegen gearbeitet wird, sondern stattdessen bekommen wir immer wieder die Einladung, die ärmeren Schichten der Gesellschaft für diesen Statusverlust der mittleren Schichten verantwortlich zu machen. Ne? Also wenn wir an die Bürgergeldempfangenden denken, aber auch wenn wir an die migrantisierten Schichten denken und wie viel schärfer der politische Diskurs auch unserer Regierung ihnen gegenüber geworden ist. Und das Absurde ist, dass das natürlich politisch sehr viel einfacher zu bewältigen ist und sehr viel preiswerter, als wirklich etwas daran zu ändern und als wirklich dafür zu sorgen, dass Menschen wieder politisch repräsentiert werden. dass unsere Gesellschaft, unsere Demokratie wieder für mehr Menschen funktioniert. Und ich glaube, dass, ja, das ist das zentrale Problem, dass wir in einer Zeit leben, wo sich die Versprechen unseres Systems nicht mehr erfüllen und wo sehr vielen von uns klar geworden ist, sie werden sich auch nicht erfüllen.
Und das ist dann der Grund, warum eben Menschen dann unfreundlicher werden, vielleicht aggressiver werden, sich erschöpfter fühlen, frustrierender, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und es gibt ja dann unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die meisten, so warst du auch noch vor einem, zwei Jahren, die ziehen sich dann zurück, versuchen diese Gefühle, die da sind, zu unterdrücken, versuchen auch so ein bisschen den Schein der Normalität irgendwie zu bewahren und sagen, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, oder verändern auch ihren Fokus eher dann auf andere Bereiche und sagen, ich lese nicht mehr die Nachrichten, ich gehe nicht mehr raus, in Anführungsstrichen. Ist das eine gute Bewältigungsstrategie, dieses Schweigen, dieses Tun? Oder würdest du sagen, dass, also wird uns dieses Wegschauen, wird uns das zukünftig schützen?
Also auf keinen Fall, natürlich nicht. Und ich habe aber sehr viel Verständnis dafür. Und ich glaube, es fühlt sich häufig wie eine adäquate Reaktion an, in diese Dissoziation zu gehen, also in das Schweigen zu gehen, in das Wegschauen. Es fühlt sich häufig wie eine adäquate Reaktion auf die Geschehnisse unserer Zeit an, nicht die Nachrichten zu lesen oder weniger Nachrichten zu lesen. Und ich glaube, der Umstand, dass vielen Menschen für die gesellschaftlichen Probleme, denen wir gegenüberstehen, diese scheinbare Lösung angeboten wird, andere Menschen zu hassen, das hat eine ganz konkrete Auswirkung auf unser gesamtes Zusammenleben und verstärkt diese Dissoziation, weil man natürlich auch im Alltag immer mehr Menschen begegnet, die diesen Hass also nicht nur offen aussprechen, sondern in der Überzeugung, dass dieser Hass von der Mehrheit der Menschen geteilt wird, was nicht der Fall ist, auch wenn rechtsextreme Parteien immer wieder behaupten, dass sie für die Mehrheit der Bevölkerung oder das sogenannte Volk sprechen. Das tun sie nicht und sie sind nicht die Mehrheit. Und trotzdem hören wir immer mehr, auch im Alltag von Menschen, dass dass dieser Hass eine Mehrheitsmeinung repräsentiert. Und genau, und das grundlegende Problem, also Dissoziationen, ist, dass sie natürlich nichts ändern am eigentlichen Problem. Und das Schweigen und Nichtstun hat noch nie in der Geschichte irgendjemanden beschützt. Und trotzdem würde ich sagen, es ist total nachvollziehbar und verständlich. Und aber irgendwann muss man an den Punkt kommen, auch wieder eine Mitverantwortung für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft übernehmen zu wollen. Und die kann man nur übernehmen, wenn man sich aus diesen dissoziativen Zuständen heraus begibt und wenn man in die Gemeinschaft geht, wenn man seine Stimme erhebt, anstatt zu schweigen.
Eine bessere Bewältigungsstrategie, die du sagst, ist dann eben die Liebe. Und dazu rufst du ja auch auf in deinem neuen Buch. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, es gibt verschiedene Gesichter der Liebe. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die du auch nennst in deinem Buch. Es gibt die romantische Liebe, die Nächstenliebe, die religiöse Liebe, die selbstlose Liebe, die Liebe zwischen Freunden, die Feindesliebe, die Liebe der Welt und. Welche Liebe fehlt uns denn am meisten und zu welcher Liebe möchtest du in deinem Buch und jetzt auch vielleicht in diesem Podcast, zu welcher Liebe möchtest du aufrufen?
Was mir wirklich am Herzen liegt, ist eine Dimension von Sozialität wieder in den Fokus zu rücken. Eine Dimension unseres Zusammenlebens, die darin besteht, zu erkennen, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir auf die Anerkennung voneinander angewiesen sind, dass wir darauf angewiesen sind, gemeinsam Verantwortung, eine Mitverantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen, dass wir auf Dinge angewiesen sind, wie innergesellschaftliche Solidarität, dass wir auf Dinge angewiesen sind, wie Verantwortung zu übernehmen für die nachkommenden Generationen, für die Welt, in der wir leben, dass wir darauf angewiesen sind, auch für die Schwächeren in unserer Gesellschaft Fürsorge zu leisten. Und all das beschreibt diese Dimension von Sozialität, diese Form von Liebe und Weltliebe. Und natürlich ist Liebe ein dieser Begriffe, die wir heute vor allem also als in einer romantischen Ausformung verstehen. Also seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist es kulturhistorisch so, dass Liebe vor allem als ein romantisches Beziehungsgeschehen verstanden wird und dann also auch als ein familiäres Beziehungsgeschehen oder ein freundschaftliches Beziehungsgeschehen, aber weniger als ein gemeinschaftliches oder politisches Beziehungsgeschehen. Und wenn man aber weiter in die Geschichte guckt, dann fällt einem immer wieder auf, dass diese Idee von Liebe als einem gemeinschaftlichen und politischen Beziehungsgeschehen lange Zeit die dominante Idee war. Und du hast die Nächstenliebe genannt und also auch das Konzept der Feindesliebe in der Tora und im Neuen Testament geht in diese Richtung. Das sind vielleicht die beiden bekanntesten Formen dieser Art von gemeinschaftlichen Beziehungsgeschehen. Und und ich glaube, es ist symptomatisch, dass wir diese Dimension unseres Lebens, diese Dimension von Sozialität aus den Augen verloren haben, obwohl sie politisch immer wieder so wichtig war. Also wenn man an so viele wichtige politische Bewegungen denkt, wie die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, wie der Kampf gegen die Apartheid, der Kampf gegen die für die indische Unabhängigkeit, aber auch also Revolutionsbewegungen wie Solidarność, wie die Friedliche Revolution und jüngst den Demonstrationen in Iran. All das sind Bewegungen, die sich auf diese Form von Liebe, auf diese Form von Sozialität berufen und die gigantische Auswirkungen hatten. Und es ist fast schon absurd, dass wir so Abstand genommen haben als Gesellschaft davon, Dinge zum Besseren verändern zu wollen, dass wir so Abstand genommen haben als Gesellschaft, genau auf diese Dimension zu gehen und uns bewusst zu sein, dass ein demokratisches Zusammenleben nur so funktionieren kann, wenn wir diese Art von Fürsorge und Solidarität und Verantwortung beibehalten. Mhm.
Eine besondere Liebe, zu der du aufrufen möchtest, die stammt von Hannah Arendt. Sie nennt sie Amor Mundi, also die Liebe zur Welt. Mhm. Was zeichnet jetzt diese Liebe so aus? Was macht diese Liebe so besonders?
Ja, von all den philosophischen Konzepten, die ich in dem Buch vorstelle und die mir auch sehr wichtig sind, ist mir das von Hannah Arendt tatsächlich am nächsten, weil sie einen sehr komplexen und auch einen ambivalenten Begriff von Liebe und Weltliebe hatte. Also zum einen glaubte sie, dass es nicht sinnvoll ist oder was es eigentlich unmöglich ist, Liebe wirklich als ein politisches Ziel zu formulieren. Und das glaube ich auch. Also es ist müßig, einfach so zur Liebe auszurufen und darauf zu hoffen, dass alle Leute das richtig verstehen und dass dann die Welt einfach so besser wird. Und was Arendt sagt, ist, dass wenn Liebe ein politisches Ziel ist, dann ist es sehr einfach, sie zu missbrauchen. Und es ist sehr einfach, sie in den Bereich der Lügen zu überführen. Und das erleben wir auch gerade im Versuch unter anderem der amerikanischen Rechtsextremen, diesen Begriff für sich einzunehmen und ihn völlig als eine familiäre Liebe, als eine Liebe, eine Liebe zum Stamm, zu einer Art Tribal Love zurückzuführen. Und wir erleben das auch, diese Versuche auch in Deutschland. Und was Arendt aber auch sagt und was der zentrale Punkt ihres Amor Mundi Konzepts ist, ist, dass wir unsere Gesellschaft und die Welt nicht politisch mitgestalten können, wenn wir nicht diese Art von Weltliebe haben. Wenn wir nicht uns um die Welt sorgen, wenn wir uns nicht um andere Menschen sorgen, wenn wir nicht das Wohlergehen anderer Menschen mit im Auge behalten. Und ich finde das so, es ist so eine einfache ja, Botschaft und so eine einfache Beobachtung. Aber ich glaube, gerade das ist das, was uns am meisten fehlt. Also wir haben den Blick als Gesellschaft darauf verloren, was uns zusammenhält und was den Sinn unseres demokratischen Miteinanders ausmacht, den Sinn dieser sozialen Marktwirtschaft, in der wir leben, der Sinn unserer Gesellschaft, und der besteht nicht darin, dass wir einige Menschen noch reicher und reicher und reicher machen, sondern dass wir in eine Gesellschaft schaffen, die für viele Menschen lebbar und schön ist und in der sich viele Menschen entfalten können. Mhm.
Wenn du jetzt sagst, dass diese Liebe aber uns fehlt, ist ja die große Frage, die entsteht, wie kann denn diese Liebe entstehen? Wie kommen wir wieder zu der zurück? Mhm. Und ich glaube, wenn viele Menschen an die romantische Liebe denken, dann ist es ja so, ich sehe dich und auf einmal überkommt es mir und ich habe einfach ein Gefühl, oder ich verbringe ein bisschen mehr Zeit mit gewissen Menschen und auf einmal wache ich morgens auf und da ist auf einmal dieses Gefühl, dieses Kribbeln. Wie entsteht jetzt diese Liebe zur Welt, Amor Mundi? Ist das auch so eine Art Gefühl, was über uns kommt, wenn ich irgendwas in der Gesellschaft sehe, oder muss ich etwas dafür tun, oder was kann ich machen?
Also natürlich ist es nichts, was übereinkommt und was man einfach so erlebt und was einem so geschenkt wird, sondern Liebe ist meistens eine Tätigkeit. Und es ist so interessant, dass wir auch die romantische Liebe gerne so verstehen, als wäre es etwas, was uns passiert, als etwas, was einfach so entsteht. Und das ist relativ deutlich zurückzuführen auf also religiöse Begriffe von Liebe, also auf einen Begriff von Gottesliebe, der genau das impliziert. Und faszinierenderweise ist aber auch, wenn man über romantische Liebe genauer nachdenkt, das Gegenteil der Fall, sondern auch romantische Liebe ist eine Tätigkeit, ist eine Art der Fürsorge, eine Art des Gebens, ein Fokus auf etwas außerhalb von einem selbst liegt, eine Sorge um etwas, was außerhalb von einem selbst liegt. Und diese Tätigkeitsebene von Liebe, die unter anderem von Erich Fromm, dem Sozialpsychologen, sehr gut und sehr überzeugend inspirierend beschrieben wurde, der ist etwas, den wir leicht aus den Augen verlieren. Und genau dieser Tätigkeitsbegriff der Liebe ist, glaube ich, der Schlüssel, um eben auf diese Art von gemeinschaftliches Beziehungsgeschehen wieder einen Fokus zu legen, einen verstärkten Fokus. Und das heißt, wir müssen in die Gemeinschaft gehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich und viele Leute, die ich kenne, haben in den vergangenen Jahren, also sind sehr viel so ins Innere gegangen, ne, ins Selbst, und haben da auch sehr viel, und es war auch sehr wichtig, diese Arbeit zu leisten. Und dabei ist aber etwas passiert, dass wir aus den Augen verloren haben, dass wir uns eben auch um die Gemeinschaft kümmern müssen. Und dass wir uns auch um die Gemeinschaft sorgen müssen. Und dass die politische Mitgestaltung der Welt, wenn wir es nicht tun, eben von anderen übernommen wird. Und wir haben das irgendwie zugelassen. Und und ich glaube, es ist an der Zeit, damit aufzuhören. Also wir dürfen es nicht mehr zulassen. Mhm. Also diesen Menschen, die weder etwas Gutes für unsere Gesellschaft noch etwas Gutes für die Welt wollen, die Macht zu geben, politische und gesellschaftliche Diskurse zu gestalten, die Macht zu geben, ihren politischen Einfluss immer weiter zu vergrößern.
Und wenn du sagst, in die Gemeinschaft gehen, Erich Fromm hast ja auch zitiert, er sagt ja auch, aktiv werden, ne? Das ist kein Gefühl, was einfach entsteht, sondern nur, wenn wir was dafür tun. Aber wie können wir uns das so ein bisschen im Alltag vorstellen? Was heißt das jetzt, dieses aktiv etwas tun, um diese Liebe zur Welt, Amor Mundi, auch zu erleben?
Ja, es gibt so viele konkrete Sachen, die man machen kann und die so bedeutende Folgen haben. Und wir glauben immer, dass Sachen für uns getan werden müssen, ne? Dass Veränderungen im Großen geschehen. Und die Wahrheit ist, dass alles im Kleinen anfängt. Und dass, wenn wir eine bessere, eine freundlichere Welt wollen, dann wir bei uns anfangen müssen. Und das beginnt mit so kleinen Dingen. Also wie begegnen wir Menschen in unserem Alltag? Was für Beziehungen führen wir mit Freundinnen, Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Partnerinnen, Partnern? Wie begegnen wir den Nachbarinnen und Nachbarn? Wie begegnen wir fremden Menschen? Und Und es ist kein Zufall, dass immer mehr Menschen gerade das Gefühl haben, dass auch unser Alltag so viel unfreundlicher geworden ist. Und das höre das immer wieder, also gerade hier in Berlin, von Menschen, die wirklich also erstaunt darüber sind, wie viel unfreundlicher das alltägliche Leben hier geworden ist im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren. Mhm. Also es ist ein Symptom dieser politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und das ist etwas, woran nur wir etwas ändern können. Also man kann, das Einzige, was uns bleibt, ist, mit einem guten Beispiel voranzugehen und selbst freundlich in den Alltag zu gehen, vielleicht mit einer radikaleren Freundlichkeit sogar. Dann haben wir also politisch sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten, als wir glauben. Also uns wird häufig erzählt, dass die zivilgesellschaftliche Macht unbedeutend sei oder dass wir es nichts bringt, also auf Demonstrationen zu gehen, zivilen Ungehorsam zu leisten. Es bringt immer sehr viel und es ist so faszinierend, dass es trotzdem immer wieder impliziert wird, dass das unwichtig sei. Aber das ist eine unserer zentralen Machthebel, die uns zur Verfügung stehen, als Gesellschaft Einfluss auf die Politikmachenden zu nehmen. Man kann damit weitermachen, gegen diese Umwertung der politischen und gesellschaftlichen Begriffe anzugehen. Man kann die immer wieder auch in alltäglichen Gesprächen auf die gemeinsam überprüfbare Realität, die uns verbindet, verweisen. Man kann gegen dieses magische Denken rechtsextremer Bevölkerungsteile angehen. Man kann auch von den Politikmachenden verlangen, sich nicht in diese kommunikativen Fallen begeben. Man kann die Politikmachenden dazu nicht nur anregen, sondern auch von ihnen fordern, sich auch nicht dieser Rhetorik der Feindschaft zu übergeben, die selbst unter demokratischen Parteien in den vergangenen Jahren zu einer erschütternden Blüte gelangt ist. Ich glaube, was diese und andere Maßnahmen vereint, ist letztlich ein Fokus auf die Gemeinschaft, also wieder in die Gemeinschaft zu gehen, also sich Gruppen anzuschließen, sich gemeinschaftliche Räume zu schaffen, in denen sich andere Formen des Miteinanders, andere Formen der Liebe, Formen der Vergebung entfalten können, in denen es möglich ist, eben Abstand von dieser Rhetorik der Feindschaft zu nehmen, die politisch immer mehr verschlingt, in denen es möglich ist, mit Menschen, die auch mit denen man nicht politisch einer Meinung ist, diesen Menschen zu begegnen und vielleicht auf den Gebieten zusammenzukommen, auf denen man zusammenkommen kann.
Ganz passend dazu, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, von Ray Oldenburg, dem Soziologen, der sagt, dass dritte Orte ganz wichtig sind für uns Menschen. Also das heißt, wir haben das Zuhause, wo wir Nähe, wo wir aber auch so ein bisschen in uns zurückgehen. Dann haben wir den Ort der Arbeit, wo wir Sinn verspüren und auch Begegnung. Und dann gibt es eben diesen dritten Ort. Früher war es die Bowlingbahn in Amerika, der Friseursalon, wo einfach Menschen ungebunden zusammenkommen. Und diese dritte Orte fehlen immer mehr, weil immer entweder muss ich etwas konsumieren, also Geld ausgeben, aber dieses, wo Menschen kostengünstig frei zusammenkommen, die gibt es immer weniger. Und als ich dein Buch gelesen habe, du schreibst ja auch von deinen Schreibworkshops, dachte ich so, vielleicht sind das eben, dass wir Menschen ja auch selbst für gute Orte, für dritte Orte sorgen können. Du jetzt in Form deinen Schreibworkshops, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können. Aber ich kann ja auch zu Hause einen Spieleabend veranstalten und verschiedene Freunde einladen oder kann in Cafés oder ein Running Club sozusagen, ja, ist ja jetzt auch ganz neu, diese dritte Orte, wo Menschen einfach zusammenkommen. Das würde ja total dazu passen, was du dir so vorstellst.
Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, das sind Das sind alles Beispiele dafür, wie man in die Gemeinschaft gehen kann und wie man echte Gespräche suchen kann. Und wir, und es ist natürlich auch kein Zufall, dass wir parallel zu diesen gesellschaftlichen Entwicklungen eine immer größere Vereinzelung erleben, die auch also medial gesteuert wird von den sozialen Medien, die zu Unternehmen und zu Menschen gehören, die sehr offensichtlich kein Interesse an unserer Demokratie haben, die kein Interesse daran haben, dass Menschen gut miteinander zurechtkommen.
Genau, du hast nämlich jetzt diese Menschen aufgezählt, denn das hat mich so gefragt, so okay, mit meiner Nachbarin liebevoll umzugehen, mit Freunden oder mit der Verkäuferin im Supermarkt. Das habe ich so verstanden und dachte ich, aber was passiert jetzt, wenn wir im Alltag Menschen begegnen, die eben aggressiv sind, die nicht wertschätzend sind, die auch vielleicht unfreundlich sind oder wie du es ja auch sagst, die nicht im Interesse der Welt handeln und sagen, wir wollen den Planeten sichern, sondern eher sogar den Planeten irgendwie zerstören wollen. Wie sollten wir mit diesen Menschen umgehen? Sollten wir die auch lieben oder wie siehst du das?
Ich glaube, man muss allen Menschen mit einer grundsätzlichen Menschlichkeit begegnen. Und auch wenn bestimmte Menschen einem selbst oder anderen Menschen und anderen Gruppen Menschlichkeit absprechen, und ist das kein Grund, ihnen nicht mit Menschlichkeit zu begegnen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, also wie man zum Beispiel mit rechtsextremen Politikmachenden umgehen kann. Und ich persönlich glaube nicht, dass es möglich ist, mit ihnen politisch zu reden, weil das seit 15 Jahren in Deutschland immer wieder versucht wird von den besten Journalisten und Journalisten des Landes. Und es ist bisher noch niemandem gelungen, irgendeinen dieser Politikmachenden davon zu überzeugen, dass sie vielleicht nicht ganz so recht haben, wie sie glauben. Und oder sie zu stellen, ne? Das sagt man ja immer so schön. Ne? Und also diese Politikerinnen und Politiker nutzen die demokratische Bühne, die man ihnen bietet, um diese demokratische Bühne zu zerstören, um nicht nur um Sand ins Getriebe unserer Gesellschaft zu streuen, sondern um die Demokratie zu zerstören, in der wir leben, um die Gesellschaft, in der wir leben, zu zerstören, um ihren eigenen Macht, um ihre eigene Macht auszubauen, um ihren eigenen Reichtum auszubauen. Und wer daran Zweifel hat, der muss nur in die Vereinigten Staaten schauen, wo es inzwischen, wo man nicht mehr von einem demokratischen System reden kann, sondern nur von einer faschistoiden Kleptokratie. Man kann nach Russland schauen, nach Ungarn und so weiter. Und trotzdem würde ich sagen, es ist wirklich falsch, diese Politikerinnen und Politiker zu dämonisieren. Nicht nur, weil man ihnen damit eine Macht gibt, die sie nicht haben, und auch eine Bedeutung, die sie nicht haben, auch wenn sie sie gerne haben wollen. Und auch diesen Menschen muss man mit einer Menschlichkeit begegnen. Und wenn ich an diese Leute denke, dann denke ich inzwischen vor allem mit einem großen Mitleid an sie, weil es sich so traurig anfühlen muss, mit so viel Hass durch die Welt zu gehen, so viele Menschen so sehr zu hassen, dass man ihnen Schlechtes wünscht. Menschen so sehr zu hassen, dass man dafür sorgt, dass es ihnen schlechter geht. Es muss sich wirklich schlecht innerlich anfühlen, durch den Tag zu gehen und seine Bitterkeit in der Welt zu verstreuen. Es muss sich schlecht anfühlen, für mehr Unglück zu sorgen unter anderen Menschen. Und ich frage mich, wie es sein muss für die, wenn die in ihre Familien gehen, ne, und welche Auswirkungen diese Art von Weltsicht auf die Menschen hat, die sie lieben, auf ihre Kinder, auf ihre Familienmitglieder, auf ihre Partnerinnen und Partner. Wie viel Traumata von diesen Menschen in diesen Begegnung geschaffen wird und wie viel Traumata sie vielleicht selbst erlebt haben und oder von ihren Familien mitbekommen haben. Und genau, und ich Und ich glaube, es ist wichtig, im Blick zu behalten, dass man auch diesen Menschen mit einer Menschlichkeit begegnen muss. Aber das heißt nicht, dass man ihnen politisch die Macht geben darf, oder dass man ihnen diese politische Bühne geben darf, weil sie eben nicht daran interessiert sind, an dieser demokratischen Bühne.
Ein Zitat, was vielleicht jetzt ganz gut dazu passt, stammt von deiner Freundin, und ich weiß, in vielen Interviews wirst du immer darauf angesprochen, weil du es im Buch schreibst, aber das Zitat fand ich auch irgendwie ganz schön. Deine Freundin sagt, man müsse nicht alle Menschen mögen, aber lieben müsse man sie schon.
Ja, ja.
Und du konntest mit dem Zitat am Anfang nichts anfangen.
Das klingt auch so ein bisschen nervig.
Genau. Und da frage ich mich, wie blickst du jetzt auf dieses Zitat, nachdem du das Buch geschrieben hast, nachdem du jetzt auch viele Interviews geführt hast, konntest du für dich das jetzt wirklich verinnerlichen und leben, dass du sagst, ich mag diese Person nicht, das muss jetzt ja nicht eine Politikerin oder Politiker sein, kann ja auch ein Mensch in deinem Umfeld sein, wo du sagst, den mag ich zwar nicht, aber ich schaffe es, ihn zu lieben und ihn in seiner Menschlichkeit zu begegnen.
Also ich persönlich glaube, dass nur Menschen das wirklich so verinnerlichen können, dass sie das völlig automatisch und erfüllt in die Welt bringen können, diese Idee, wenn sie so Art von Heilige sind oder wenn sie so spirituelle Meisterinnen sind. Ich glaube, ich kann sehr viel mit dieser Idee anfangen und ich kann auch sehr viel damit anfangen, dass ich mich lange gegen diese Idee gewehrt habe, und ich kann auch sehr viel damit anfangen, dass mir diese Idee heute an manchen Tagen noch naiv und unmöglich erscheint. Und ich glaube, es kann nie darum gehen, dass wir so alle zu Heiligen werden, sondern es kann nur darum gehen, zu versuchen, das besser zu machen, also zu versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu versuchen, besser mit den Menschen in unserem Leben und auch in unseren Gemeinschaften umzugehen. Und dieser Versuch bedeutet viel, auch weiterhin zu versuchen, das zu tun. Und ich glaube, was wir häufig erleben, ist, dass wir, wenn wir gerade von so ethischen Ideen oder ethischen Konzepten, die hinter solchen Ideen stecken, reden, dann sind wir ganz schnell dabei, sie abzuwerten, weil sie natürlich immer implizieren, dass es ein ideales Verhalten gibt, eine ideale Welt. Und wir natürlich immer sagen können, nee, natürlich kein Mensch auf dieser Erde kann sein ganzes Leben lang dieses ideale Verhalten an den Tag legen. Dieser ideale Ort, diese ideale Welt wird nie kommen. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht daran arbeiten müssen, die Welt besser zu machen und die Gesellschaft besser zu machen und die Menschen in unserem Leben und unseren Gemeinschaften besser zu behandeln.
Dazu gehört ja auch, wenn wir mit Liebe begehen, mit Menschlichkeit, vielleicht zu verzeihen und zu vergeben. Ich zitiere Hannah Arendt, das hattest du in deinem Buch geschrieben, die gesagt hat, damit wir in einer funktionierenden Gesellschaft leben können, müssen wir anerkennen, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind, trotz ihrer und trotz unserer eigenen Mangelhaftigkeit. Mhm. Das impliziert ja dieses Vergeben. Wie wichtig ist es, dieses auch zu sagen, ich verzeihe dir oder ich vergebe dir?
Also sowohl Hannah Arendt als auch Martin Luther King haben sehr deutlich dargelegt, dass ein gemeinschaftliches Leben oder ein Leben als Gesellschaft nicht ohne ein grundlegendes Konzept von Vergebung möglich ist. Dass wir in unseren Gemeinschaften Menschen vergeben müssen, um wieder neu anzufangen, um weiterzumachen. Und ich finde es so faszinierend, dass auch diese Idee heute häufig als naiv dargestellt wird, als sentimental. Und man muss nur in die deutsche Geschichte schauen, die grundsätzlich darauf beruht, dass andere Menschen uns vergeben haben für unvorstellbare Verbrechen. Und wenn ich heute merke, dass immer weniger Menschen bereit sind, auch anderen Gruppen in der Gesellschaft zu vergeben, auch anderen gemeinschaftlichen Gruppen zu vergeben, dann bin ich wirklich erstaunt darüber. Wir können nicht aus diesem Kreislauf von Rache und Vergeltung ausbrechen, wenn wir kein gesellschaftliches und gemeinschaftliches Konzept von Vergebung haben. Und jemand wie Arendt, das finde ich auch so faszinierend. Arendt hat wenn man ihre Briefe liest, also wird es deutlich, dass sie immer wieder Menschen vergeben hat. Also bei denen es also sehr schwer gewesen sein muss, ihnen vergeben zu können. Also wenn man gerade, wenn man an jemanden wie Heidegger denkt, also ihren ehemaligen Lehrer und Geliebten, der also auf erschütternde Weise im nationalsozialistischen System involviert war. Und dass Hannah Arendt ihn Ende der 50er Jahre wieder so sehr entgegenkommen konnte, dass sie mit ihm wieder Kontakt aufnehmen kann, dass sie mit ihm Briefe schreiben und sprechen kann. Das finde ich also wirklich beeindruckend und auch inspirierend. Und es sollte ein Zeichen dafür sein, dass es möglich ist.
Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal jemandem verziehen hast und wie es dir dann gelungen ist in dem Moment?
Ja, kann ich. Und ich glaube, also eher so bei so kleineren Sachen. Also das, da kann mich dran erinnern. Jetzt, jetzt gerade.
Was hat dir dann dabei geholfen zu sagen, ich kann ihm jetzt dann da verzeihen?
Also was mir grundlegend dabei hilft, ist mir klarzumachen, dass dass wir alle Fehler machen und dass man selbst die ganze Zeit Fehler macht, bei denen man erwartet, dass andere Menschen sie vergessen oder dass sie einem dafür verzeihen. Und genau, und das ist so eine, also dieser, auch das Zitat, was du genannt hast mit dem Blick auf diese eigene Mangelhaftigkeit. Also ich glaube, das ist etwas, was wir so schnell aus den Augen verlieren. Es ist so einfach, von anderen Menschen ein perfektes Verhalten zu erwarten und so einfach, Vergebung für sich selbst einzufordern, anstatt anderen Menschen zu vergeben, eben weil man selbst mangelhaft ist. Und ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel, das ist immer das, was mir am meisten hilft. Und ja.
Dann lass uns den Perspektivwechsel vielleicht jetzt aufnehmen, denn ich kann mir vorstellen, wenn uns jetzt welche zuhören und sagen, der Daniel hat recht, ich muss jetzt laut werden, ich muss aktiv werden, ich muss in die Gemeinschaft gehen, ich darf nicht mehr schweigen, sondern ich investiere jetzt auch Zeit, Energie und bin richtig leidenschaftlich dabei, dass es dann eventuell sein könnte, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten in dem Fall, dass die merken, irgendwie hat sich nichts verändert, irgendwie ist da nichts gekommen und dass vielleicht Menschen ja auch Angst davor haben, in diese Ohnmacht zu fallen, also etwas zu tun und leidenschaftlich für etwas zu kämpfen und dann zu merken, es hat sich jetzt nicht direkt etwas verändert, kurzfristig. Erstens, kannst du diese Menschen verstehen, dass sie dann auch vielleicht diese Angst haben vor dieser Frustration, vor diesem, was passiert denn, wenn es nicht erfolgreich ist? Kannst du diese Menschen verstehen und was kannst du denen vielleicht mitgeben, warum es sich trotzdem lohnt, das Risiko auch mal einzugehen, auch wenn man nicht weiß, was am Ende da rauskommt?
Ja, und es geht mir selbst natürlich ganz genauso. Und wenn ich zum Beispiel an das Buch denke und in wie vielen Interviews ich darüber rede und so weiter, dann habe ich selbst den Eindruck, ja, okay, also ich versuche viel und es ist mir so wichtig und es schafft so viel Zuversicht, in das Tätige zu kommen, tätig zu werden. Und es ist so wichtig für mich, über diese Themen zu sprechen, eben um aus dieser Lähmung und Ohnmacht herauszukommen. Aber das heißt eben nicht, dass ich nicht doch Tage habe, wo ich wo mich eine Hoffnungslosigkeit einholt. Das heißt nicht, dass es mich nicht erschüttert und grundlegend verunsichert, wenn ich Nachrichten aus den Vereinigten Staaten lese, wenn ich bestimmte Maßnahmen der derzeitigen Bundesregierung anschaue, von denen klar ist, dass sie zu nichts Gutem führen werden. Und genau, und das heißt aber nicht, dass man aufgeben kann, denn also gesellschaftlicher Fortschritt funktioniert nie auf lineare Weise. Es gibt immer Vor- und Rückschritte. Es gibt immer auch Sprünge nach vorne und Sprünge zurück. Und ja, und ich glaube letztlich, also was für mich letztlich der Punkt ist, ist mir klar zu machen, dass ich keine andere Wahl habe. Dass ich, dass die Wahl, also dass die andere Möglichkeit eben nur das Schweigen und das Nichtstun ist Und von diesen beiden Sachen weiß ich, dass sie nichts verändern, dass sie nichts zum Positiven verändern. Ich weiß, also, dass es sehr wichtig ist, auch bestimmte Grenzen zu setzen. Und gerade wenn ich an Aktivistinnen, Aktivisten denke, dann gibt es häufig so eine Art von Burnout, weil es so eine unfassbar herausfordernde Arbeit ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich seiner Grenzen bewusst zu sein. Aber das heißt auch nicht, dass man ins Schweigen und ins Nichtstun zurückgehen kann.
Mhm. Und du rufst ja auf, weil du, wie du sagst, weil du unsere Gesellschaft, unsere Welt beschützen möchtest, sie mit aller Kraft verteidigen möchtest. Und da hatte ich mich gefragt, du guckst mir jetzt gerade ein bisschen skeptisch an.
Das habe ich nicht gesagt mit dem Beschützen. Also das klingt so ein bisschen vermessen, dass ich die Welt beschützen möchte.
Nee, nicht, dass du die Welt beschützen möchtest, sondern dass du in deinem Kopf für dich die Gesellschaft, die Welt beschützen möchtest. Und ich wollte nämlich jetzt fragen, was ist es denn da, was du in Anführungsstrichen beschützen möchtest? Also warum diese Kraft, die wir jetzt aufbringen sollten, was liebst du an dieser Gesellschaft, dass es sich eben lohnt, die zu verteidigen? Das meinte ich so, weil du willst ja mit dem Aufruf zur Liebe etwas verteidigen, weil wenn dir die Welt, die Gesellschaft ja egal wäre, würdest du sagen, gut, jeder kann so sein Ding tun, aber du möchtest ja anscheinend etwas bewahren, etwas schützen.
Ja.
Und da hatte ich mich gefragt, was ist es, was du da beschützen möchtest?
Es ist interessant, weil also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, was wir an unserer Gesellschaft lieben und dass wir das verteidigen, weil gerade viele Kräfte daran arbeiten, uns genau das zu nehmen. Und das sind Dinge wie eine Art von Gleichberechtigung, die es im Laufe unserer Geschichte noch nicht gegeben hat. Eine Chancengleichheit, die es im Laufe unserer Geschichte noch nicht gegeben hat. Eine Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensmodellen, die es im Laufe der menschlichen Geschichte noch nicht gegeben hat. Und ich will damit nicht sagen, dass irgendetwas an diesen Punkten jemals ideal war, ne? Oder dass wir jemals an einen Punkt gekommen sind, wo bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft nicht ausgegrenzt werden. Und im Gegenteil, also es auch die letzten Jahrzehnte, die für mehr Menschen als je zuvor in der Geschichte der Menschheit gut funktioniert haben und wo sie eine Gesellschaft, also gesellschaftliche Teilhabe hatten, gingen damit einher, dass bestimmte Gruppen ausgegrenzt wurden. Und das muss man sich auch deutlich machen. Aber trotzdem glaube ich, ist das demokratische System, in dem wir leben, die Idee von sozialer Marktwirtschaft, dass der Weg, so vielen Menschen wie möglich gesellschaftliche Teilhabe zu erlauben. Und dazu gehören eben auch, also ganz grundlegend, eine Meinungsfreiheit, die faszinierenderweise gerade von den Leuten bedroht wird, die immer behaupten, dass sie für Meinungsfreiheit seien, während also sie in einer Gesellschaft arbeiten, in der diese Meinungsfreiheit nicht möglich ist, weil sie nur ihre eigene Meinungsfreiheit meinen und jede Art von Gegenstimme als extremistisch abtun oder als unangebracht und als Angriff. Also eine Gesellschaft, in der wir alle unsere politischen Überzeugungen zum Ausdruck bringen können, egal wie konservativ oder liberal sie sind, egal ob sie also christdemokratisch, sozialdemokratisch, grün, linksdemokratisch sind, das ist die Gesellschaft, die wir gerade verlieren. Und das ist die Gesellschaft, für die wir kämpfen müssen. Und wenn wir nicht dafür kämpfen, dann werden wir sie verlieren.
Ich möchte jetzt noch mit dir so einen kleinen Blick in die Arbeitswelt legen, weil wir auch immer viel über diese Arbeitswelt sprechen. Und wir verbringen ja auch dort viel Zeit. Ja. Aber statt menschliche Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Empathie, Kooperation und Respekt finden wir ja häufig, gerade in dieser Wirtschaftswelt, ja schon Gier, Rücksichtslosigkeit, Ellbogengesellschaft, also alles andere als Kooperation. Und wir hatten im Podcast auch schon die Empathieforscherin Dr. Tanja Singer, die mit ihren Studien, aber auch viele anderen, die ja eben zeigen, wie angewiesen wir eigentlich auf Beziehungen sind, was unsere Zufriedenheit, Wohlbefinden angeht. Und sie hat ein ganz spannendes Zitat in unserem Podcast gesagt. Ich zitiere sie kurz. Sie sagte, Liebe, Mitgefühl und Zugehörigkeit, das, was für uns als Menschen so wichtig und nachweislich auch gesund ist, haben wir 8 bis 10 Stunden aus unserem Arbeitsalltag verbannt. Weil gerade in der Arbeitswelt wird sich auch viel darüber in Anführungsstrichen lustig gemacht. Es wird so ein bisschen naiv angesehen, du jetzt mit deinem liebevollen und freundlichen. Und was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht uns zuhören und auch das vielleicht im Kopf haben und sagen, es hört sich ja alles schön und gut an, was Daniel sagt, aber das ist ja schon ein bisschen naiv, das hört sich so ein bisschen weich an und das hat doch gar keinen Platz in dieser Arbeitswelt. Hast du da vielleicht eine Botschaft, was du diesen Menschen mitgeben würdest?
Ja, meine grundsätzliche Botschaft ist, dass diese Art von Liebe, Empathie und Mitgefühl alles andere als eine Form von Schwäche ist, sondern dass das wirkliche menschliche Stärke erfordert. Und man muss sich bewusst machen, dass diese Form von Gier, diese Form von Wettbewerbsorientierung nur möglich ist für wenige Menschen in einer Gesellschaft oder einer Arbeitswelt, die eine Gemeinschaft ausbeuten oder gegen eine Gemeinschaft kämpfen oder den Wert einer Gemeinschaft für sich selbst abschöpfen, die eben auf solchen Werten beruht. Mhm. Das heißt, diese Menschen können nur gierig sein, weil wir eine Welt geschaffen haben, in der große Chancengleichheit herrscht, weil wir eine Welt geschaffen haben, in der Bildung für viele Menschen lange möglich war, weil wir eine Welt geschaffen haben, in der Menschen weitgehend gut miteinander umgehen. Und ich glaube, anstatt zu akzeptieren, diese Art von Gier, diese Art von Antisozialität, diese Art von Wertabschöpfung, sowohl wirtschaftlich als auch ideell, sollten wir gegen diese Menschen angehen. Und ein Grundproblem dieser eskalierenden Neoliberalisierung unserer Gesellschaft liegt genau darin, dass plötzlich Werte wie Gier und komplette Wettbewerbsorientierung und kompletter Egoismus als gute Werte gelten, während das die Werte sind, die unsere Gesellschaft im zentral bedrohen. Mhm.
Du hast dieses Buch vor über einem Jahr angefangen zu schreiben. Das heißt, was du da ja geschrieben hast, deine Gefühle, deine Beobachtungen, basieren ja quasi auf vor einem Jahr auf deinem Gefühl. Und ich habe mich so gefragt, du hast auch eben, als wir so ein bisschen vor dem Podcast gesprochen haben, dass du gerade viel unterwegs bist, viel arbeitest. Das heißt, du sprichst mit vielen Menschen, du bist viel unterwegs. Hat sich dein Gefühl jetzt verändert? Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, im Buch schreibst du, dass du dich nicht zu Hause gefühlt hast in dieser Gesellschaft, dass du die irgendwie nicht lieben konntest. Hat sich dieses Gefühl jetzt aktuell verändert? Kannst du die Welt wieder mehr lieben und fühlst du dich auch wieder ein bisschen mehr zu Hause?
Definitiv. Und ich glaube, was zentral für mich ist, ist eben in dieses tätig sein kommen, also tätig werden, zu versuchen, etwas besser zu machen und auch ohne zu wissen, ob mir das gelingt und ohne davon auszugehen, dass ich morgen oder übermorgen die Ergebnisse dafür bekomme. Und und es hilft wirklich viel, mit anderen Menschen darüber zu reden, zu verstehen, dass man nicht allein ist mit diesen Ansichten, mit diesen Wünschen, mit diesem Einsatz für ein menschliches Grundbedürfnis, ein gesellschaftliches Grundbedürfnis, mit dem Einsatz für Dinge, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Und gleichzeitig muss ich aber auch wieder betonen, dass es nicht, das ist kein Allheilmittel, ne? Und ich habe natürlich je nachdem, wie ich mich gerade fühle und was gerade so passiert in meinem Leben, auch immer wieder Tage, wo auch in dieser Zeit, wo ich extrem müde bin und wo ich das Gefühl habe, okay, das vielleicht hat das doch gar nicht so viel Sinn. Und dann muss ich ins Nachdenken kommen, ins Gemeinschaftliche gehen, mit anderen Leuten sprechen und um wieder genau dahin zu kommen, zu sehen, nee, das ist der einzige Sinn, den es gibt.
Und gibt dir da was in diesen Momenten Hoffnung oder Zuversicht, was du auch mit den Zuhörern teilen magst?
Ja, also ich lese sehr viel und das, genau, das es ist kein großer Tipp, aber ich.
Oder in der Natur also unterwegs
ist,
sein.
In der Natur das, unterwegs ne? sein, genau. Es ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil in diesem eisigen Januarwetter, was ich persönlich so schlimm finde. Und genau, und gerade möchte ich am liebsten den ganzen Tag auf meinem Sofa liegen oder das ganze Wochenende auf meinem Sofa liegen und nur lesen oder Hörbücher hören oder Heated Rivalry gucken, was eine große Empfehlung ist.
Kenne ich gar nicht. Ist eine Serie?
Ist oder? Eine Serie, genau. Ist ganz toll. Und es geht um zwei schwule Eishockeyspieler, die eine Rivalität haben und sich ineinander verlieben. Und das ist ganz fantastisch. Und genau. Und die Hörbücher von Rachel Reed sind auch ganz fantastisch. Das kann ich sehr empfehlen. Unter anderem, weil es ein wirklich schönes Bild von Menschlichkeit in diesen Büchern, in dieser Serie gibt, ein schönes Bild von menschlicher, von seelischer und sinnlicher und körperlicher Verbindung. Genau. Das damit war ich jetzt in meiner Freizeit vor allem beschäftigt mit dieser Serie und den Hörbüchern.
Ja, jeder geht anders mit den Situationen um. Eine Abschlussfrage haben wir noch, Daniel, denn unser Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Und die Frage wäre, wenn du jetzt die Handynummern aller Menschen in Deutschland hättest und auf einen Knopfdruck eine Nachricht an die alle rausschicken könntest, was würdest du dir wünschen von uns? Was sollten wir anders machen? Heute, morgen, was würdest du dir wünschen?
Okay, das...
Eine spontane Frage
eine
zum
spontane
Abschluss.
Eine spontane Frage. Ja. Und
ich gebe dir auch die Zeit, darüber nachzudenken.
Danke. Sehr großzügig. Mir fällt nichts ein. Also ich würde wahrscheinlich Liebe Ausrufezeichen in diese Textnachricht schreiben und nichts weiter. Und ich glaube, dass das ein Aufruf ist, den wir intuitiv alle verstehen und den wir uns intuitiv auch alle stellen können, trotz all unserer Abwehrmechanismen, trotz all unserer Erfahrungen, die uns häufig davon überzeugen wollen, dass zu lieben andere Menschen und die Gemeinschaft und die Welt zu lieben, nicht sinnvoll ist. Und ich glaube, wenn wir in uns gehen, dann wissen wir sehr genau, dass das der einzige Weg ist.
Finde ich nämlich spannend, weil bei dem ganzen Lesen deines Buches dachte ich so, als ich das so gelesen habe und jetzt auch dir zuhöre, es kommt ja so ein schönes Gefühl ja auch hoch, wenn man an die Liebe denkt, wenn man verliebt ist, auch ob jetzt in eine Person oder in die Gesellschaft, in die Welt, in die Natur und denke mir so, dieses Gefühl ist doch so schön. Warum sind so viele Menschen mit Hass erfüllt und ne, fühlen was ganz anderes, wo ich mir denke, das andere ist doch so viel schöner, dieses Gefühl. Ne? Das ist verrückt.
Es ist verrückt. Und genau, es liegt daran, dass das andere Gefühl einfacher herzustellen ist. Und dass Gefühle wie Liebe, dass Dinge wie Mitgefühl, dass Dinge wie Empathie und Fürsorge psychologisch herausfordernder sind und man mehr Zeit erfordern und auch eine Welt erfordern natürlich, in der sich mehr Menschen entfalten können, als sie es heute tun.
Aber ich hoffe, die 60 Minuten haben den Zuhörern und Zuhörerinnen und den Zuschauern ein Gefühl dafür gegeben, warum es sich lohnt, ins aktive Handeln zu kommen. Denn das ist so die Botschaft, die dir auch mitkommt. Für diese Liebe müssen wir eben etwas tun, auch wenn es anstrengender ist, als eben zu hassen. Aber am Ende geht es uns allen besser und wir haben ein schöneres Miteinander. Ja. Von daher, wer ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, mehr in die Konzepte, die du da wirklich sehr ausführlich in deinem Buch auch beschrieben hast. Du hast viele Bücher geschrieben, dein aktuellstes Buch ist Liebe, ein Aufruf, aber auch die anderen Bücher lohnen sich wirklich sehr. Also von daher, Daniel Schreiber, wird man alles finden. Also ich habe mich mal gefragt, wie oft wurdest du mit dieser Frage, dass dein Nachname ja, ne? Ich meine, du bist Autor.
Täglich.
Passender hätte es nicht kommen können, oder?
Ja, nee, das ist genau. Ich glaube, jeden Tag darauf angesprochen von irgendjemandem. Du weißt heute, was ist heute.
Daniel, von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke.
Danke für das Gespräch und die schönen Fragen. Dankeschön.